Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zu der Regierungspressekonferenz, Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Zuvor möchte ich das Bundesbauministerium entschuldigen, das personalbedingt heute nicht da ist. Und wir begrüßen Frau Stützle, die heute für das BMZ das erste Mal da ist. Seien Sie herzlich willkommen, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Mein Name ist Sophie Stützle. Ich arbeite seit einigen Wochen in der Pressestelle des BMZ und decke dort schwerpunktmäßig die multilateralen Themen ab. Aus dem Bereich komme ich auch. Ich habe in den letzten Jahren im Kanzleramt zu den G7- und G20-Prozessen gearbeitet und war davor insbesondere in Sachen globale Nachhaltigkeitsagenda tätig. Ich freue mich jetzt sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen hier im Rahmen der Regierungspressekonferenz.
Vielen Dank. Seien Sie uns herzlich willkommen auf gute Zusammenarbeit. So, dann kommen wir heute, wie an jedem Montag, direkt zu Ihren Fragen. Wir beginnen mal mit dem Oberbegriff Terrorwarnung. Herr Polanski hat die erste Frage. Er hat das als erstes bei mir gemeldet. Ich glaube, da sind.
Ja, ans,
so, jetzt, bitteschön.
Ans BMI bitte, Martin Polanski aus dem ARD Hauptstadtstudio. Nach dem Anschlag auf die Konzerthalle in Moskau hat Frankreich die höchste Alarmstufe ausgerufen, was den Terror angeht. Wie schätzt die Bundesregierung und das Innenministerium die Terrorgefahr in Deutschland ein, konkret auch durch den IS?
Vielen Dank. Da fange ich doch gerne mit an. Sie wissen, dass sich Bundesinnenministerin Faeser am Wochenende dazu geäußert hat. Ich würde das gerne hier nochmal vortragen. Sie hat gesagt, nach allem, was bisher bekannt ist, ist davon auszugehen, dass die Terrorgruppe Islamischer Staat, Provinz Khorasan, den mörderischen Terroranschlag in der Nähe von Moskau zu verantworten hat. Wir trauern mit den Familien der vielen unschuldigen Opfer dieses feigen und brutalen Terroranschlags. Dieser Anschlag zeigt, genauso wie die Sprengstoffanschlag vor kurzem in der iranischen Stadt Kerman, wie ernst die globale Bedrohung durch islamistischen Terror zu nehmen ist. Vom ISPK geht derzeit auch in Deutschland die größte islamistische Bedrohung aus. Wie wachsam unsere Sicherheitsbehörden sind, zeigt das harte Durchgreifen unserer Sicherheitsbehörden gegen Terrorverdächtige des ISPK in den vergangenen Wochen, zuletzt am Dienstag mit 2 Festnahmen durch das Bundeskriminalamt wegen mutmaßlicher Anschlagspläne in Schweden. Das zeigt, islamistische Terrorpläne früh zu erkennen und zu unterbinden, hat für unsere Sicherheitsbehörden weiter größte Bedeutung. Dafür setzen wir alle polizeilichen und nachrichtendienstlichen Mittel ein. Die islamistische Szene steht im Fokus von BKA, Verfassungsschutz und der Sicherheitsbehörden der Länder. Im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum in Berlin koordinieren wir unser Vorgehen. Wir gehen jedem Hinweis nach und handeln im engen Austausch mit unseren internationalen Partnern. Denn die Gefahr durch islamistischen Terrorismus bleibt akut. Und um das vielleicht noch mal ein bisschen einzuordnen, kann ich noch ergänzen, dass die Gefährdungseinschätzung der Sicherheitsbehörden zur islamistischen Bedrohung in Deutschland durch das schreckliche Attentat in Moskau bislang nicht verändert ist. Diese war vorher schon hoch, was die Maßnahmen der Sicherheitsbehörden gegen Terrorverdächtige des ISPK gezeigt haben. Außerdem ist die islamistische Szene seit dem 7. Oktober 2023 insgesamt noch stärker im Fokus der Sicherheitsbehörden, was unter anderem die Verbote von Hamas und Samidun in Deutschland zeigen. Und daher hat die Ministerin auch am Wochenende gesagt, dass die Gefährdung akut bleibt.
Zusatz? Das heißt also, dass die Maßnahmen, die Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland jetzt nicht erhöht worden sind oder erhöht werden wegen dieses Anschlags?
Die Maßnahmen, wie ich es dargestellt habe, sind bereits hoch. Die Sicherheitsbehörden sind sehr wachsam, weil die islamistische Bedrohung ja keine neue ist.
Frau Kollegin. So.
Frankreich hat die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Warum gibt es da in Deutschland kein Warnstufensystem und hält das BMI sowas für sinnvoll nötig, sowas einzuführen?
Es stimmt, dass wir in Deutschland grundsätzlich keine allgemeinen Gefahren- oder Terrorwarnstufen im Sinne zum Beispiel einer Kategorisierung in Farben oder mit Nummern haben, anders als zum Beispiel in Frankreich. Das Bundeskriminalamt erstellt jedoch periodisch und einzelfallbezogen Gefährdungsbewertungen zur terroristischen Bedrohungslage, die allen Sicherheitsbehörden zur Verfügung gestellt werden, zusammen. Und bei einer Erhöhung der allgemeinen Risikolage oder im Einzelfall mit konkretem Risiko werden umgehend angepasste Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt, Diese jedoch dann immer im eigenen Zuständigkeitsbereich der Länderpolizeien. Also es ist schlichtweg ein anderes System, was wir in Deutschland haben, und das ist bisher geübte Praxis.
Nachfrage dazu, es geht ja aber auch darum, die Bevölkerung zu warnen, und mit dem Hochsetzen ist natürlich auch ein Signal an die Bevölkerung. Sie sagen, es ist gleichbleibend hoch. Kann es da jetzt noch eine Stufe höher geben in den Warnungen für die Bevölkerung, oder ist das jetzt das Höchste, was es gibt momentan? Oder wäre es sinnvoll, dafür was einzuführen, eben für die Bevölkerung?
Also wie gesagt, das ist bisher geübte Praxis, wie die Sicherheitsbehörden arbeiten. Ich habe auch dargestellt, dass wir die Gefährdungslage hoch ist, nicht zuletzt seit dem 7. Oktober letzten Jahres. Das haben wir auch durchgängig kommuniziert. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass insbesondere die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder entsprechend informiert und sensibilisiert sind. Und das sind sie.
Frau Buckenmeier. Hat sich erledigt. Dann Frau Lehmann.
Was die Anzahl der Personen angeht, die hier in Deutschland islamistisch motivierte Terrortaten begehen könnten, kursieren ja unterschiedliche Taten. In einer Anfrage an das Innenministerium vom Februar war, glaube ich, von 1700, einem Personenpotenzial von 1700 die Rede. Das BMI gibt außerdem die Zahl von, ich glaube, 476 Gefährdern raus. Könnten Sie nochmal den Unterschied deutlich machen?
Ich möchte mich zu konkreten Gefährderzahlen oder so tatsächlich hier nicht äußern und bitte um Verständnis. Sie stellen das selbst dadurch ganz gut dar, dass unterschiedliche Kategorien kursieren, und ich bitte einfach um Verständnis, dass ich mich zu Gefährderzahlen oder potenziellen Zahlen hier nicht äußern möchte bzw. kann.
Okay, könnten Sie dann nochmal deutlich machen, was die eine Kategorie von der anderen unterscheidet, also wie die Kriterien für Gefährder und das Kriterium für Personenpotenzial, was terroristische Anschläge verüben könnte?
Das sind Kategorien der auf der einen Seite polizeilichen Ermittlungsbehörden und auf der anderen Seite der nachrichtendienstlichen Behörden. En Detail kann ich das hier nicht darstellen. Wenn Sie das brennend interessiert, können wir Ihnen das gerne nachreichen.
Okay, danke.
Herr Steiner.
Ja, bei der Nachreichung schließe ich mich gerne an. Das hätte ich auch gerne. Ich glaube, viele Kollegen hier hätten das sehr gerne. Nochmal tatsächlich konkret zu ISPK. Wie groß aus Ihrer Sicht ist denn momentan überhaupt das ISPK-Personenpotenzial in Deutschland? Ist das überhaupt nennenswert oder ist das ein, würde ich sagen, überschaubares?
Also der ISPK ist nach unseren Erkenntnissen derzeit der aggressivste IS-Ableger. Die Aufklärung des ISPK führte in den vergangenen Monaten zu mehreren Verhaftungen. Das wissen Sie sicherlich, im Juli letzten Jahres insgesamt 7 Personen festgenommen. Auch um die Jahreswende kam es zu umfangreichen Maßnahmen der Sicherheitsbehörden wegen mutmaßlicher Anschlagsplanung rund um den Kölner Dom und den Stephansdom in Wien. Die Behörden gehen hier ebenfalls dem Verdacht einer Zugehörigkeit zum ISPK nach. Und zuletzt erfolgten eben die schon genannten Verhaftungen von 2 afghanischen Staatsangehörigen in der letzten Woche. Ihnen wird auch die Mitgliedschaft beim oder Zugehörigkeit zum ISPK vorgeworfen. Was konkrete Zahlen oder so angeht, würde ich gerne auf das verweisen, was ich vorher gesagt habe, möchte ich hier nicht spekulieren.
Und dann als Nachfrage dazu, weil Sie die Afghanen selber erwähnt haben. Was bedeutet das denn in so einem Kontext, wenn es ein afghanischer Staatsbürger ist, der zum ISPK zugehörig zu sein scheint und das hinterher festgestellt wird? Was passiert mit diesen Menschen? Sind die nach Afghanistan zurückschickbar in der aktuellen Lage?
Ja, zunächst einmal gibt es hierfür dann die Ermittlungsverfahren und die staatsanwaltschaftlichen beziehungsweise generalbundesanwaltschaftlichen Verfahren mit eventuellem Strafverfahren, mit der Folge eventuell dann einer entsprechenden Strafe, und dann können sich auch solche Fragen anschließen, inwieweit dann festgestellte Gefährder oder so auch nach Afghanistan abgeschoben werden können. Das ist eine Frage, die sich dann zu gegebener Zeit stellen würde. Auch hier möchte ich ungerne jetzt aus dem Blauen heraus dazu spekulieren.
Herr Grimm.
Ich wollte Sie noch mal fragen, Herr Funke, was das jetzt für die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft heißt, ein Großereignis mit Millionen Leuten, die nach Deutschland reisen im Sommer bei dieser Bedrohungslage, da müsste doch eigentlich in der Bundesregierung alles darauf dringen, jetzt nach diesen Erkenntnissen, dass mehr getan wird zum Schutz der Bevölkerung und der Gäste, die nach Deutschland kommen.
Für Großveranstaltungen in Deutschland gelten ganz unabhängig jetzt von dem schrecklichen Terroranschlag in Moskau seit langem schon erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere auch zum Schutz vor islamistischen Bedrohungen. Ich habe ja dargestellt, dass das kein neues Phänomen ist, sondern dass das ein bekanntes Phänomen ist mit bekannter Bedrohungslage. Und zum Schutz der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer in Deutschland hat sich Bundesinnenministerin Faeser in den vergangenen Wochen auch bereits mehrfach geäußert und deutlich gemacht, dass die Sicherheit hier natürlich oberste Priorität hat. Wie gesagt, es ist, handelt sich nicht um eine neue Bedrohung. Das heißt, die Sicherheitskonzepte, die es zur Europameisterschaft gibt, umfassen selbstverständlich auch islamistische Bedrohungen. Selbstverständlich sind die beteiligten Behörden aber auch dabei, sowas kontinuierlich vorzuentwickeln und sich anzuschauen. Aber nochmal, es ist bislang keine neue Lage in Deutschland, weshalb die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die islamistische Bedrohung bereits im Blick haben.
Herr Schmidt, Zusatz?
Ja. Aber was heißt denn das jetzt konkret? Also man müsste doch davon ausgehen, dass nach so einem gewalttätigen und mit enormen Opferzahlen verbundenen Attentat die Sicherheitsbehörden, dass dort die Alarmglocken läuten. Also mir scheint das jetzt so, Sie sagen, naja gut, das geht so weiter, wir sind alarmiert, es ändert sich eigentlich nichts dadurch. Ich halte das für, nun ja, ich weiß nicht, zumindest fragwürdig.
Da haben Sie mich aber auch nicht richtig verstanden. Wir haben ja gesagt, dass die Sicherheitsbehörden diese Situation seit langem schon auf dem Schirm haben, dass die Lage als solche keine neue ist, die islamistische Bedrohung. Und selbstverständlich sorgt auch so ein Anschlag wie in Moskau nochmals dafür, dass sich die Behörden das intensiv anschauen und mit ihren Partnerbehörden hier auch weiter im Kontakt stehen. Was ich zum Ausdruck bringen wollte, ist lediglich, dass in Bezug auf die Europameisterschaft diese Gefährdungslage bekannt ist und insoweit nichts Neues darstellt und insoweit die bisherigen Maßnahmen, die zum Schutz der Europameisterschaft ergriffen wurden, das logischerweise auch widerspiegeln. Und selbstverständlich wird die Lage vom Wochenende mit den zunehmenden Erkenntnissen, die man dann gewinnt, natürlich auch in die weitere Sicherheitsplanung der Europameisterschaft einfließen. Das ist selbstverständlich.
Herr Schmidt-Denker.
Herr Funke, Sie sagten ja eben sinngemäß, dass der Staat, BMI und die untergeordneten Behörden gut vorbereitet sind und allen Bedrohungen quasi gelassen entgegenblicken. Die Frage ist ja, sind die Voraussetzungen gesetzlicher, personeller, technischer Art in Ihrem Haus und in den anderen Diensten wirklich so, dass man da beruhigt auf die etwaige Bedrohung schauen könnte? Oder sind wir am Ende wieder angewiesen auf rechtzeitige Hinweise von befreundeten Diensten aus den USA, aus Frankreich, aus Großbritannien? Ich sage mal Stichwort Vorratsdatenspeicherung, da gibt es ja schon auch Forderungen. Da müssten die Zügel noch ein bisschen enger gezogen werden. Danke.
Die Sicherheitsbehörden von Bund und Länder sind gut vorbereitet, sind gut ausgestattet. Das ändert aber nichts daran, dass bei einer globalen Bedrohung, wie wir sie durch den islamistischen Terrorismus haben, wir selbstverständlich auch weiterhin auf Hinweise von Partnern angewiesen sind. Das ist in einer so komplexen Welt, in der wir leben, der Fall. Und es stimmt auch, und das hat die Bundesregierung gezeigt mit dem Haushalt für 2024, dass Sicherheit eine sehr hohe Priorität hat, denn das ist ein wesentlicher Teil, der nicht von Einsparungen betroffen war. Und ich denke, damit macht die Bundesregierung sehr deutlich, welch hohen Wert das hat.
Nachfrage. Würde man sich denn in Ihrem Hause wünschen, dass die gesetzlichen Grundlagen vielleicht noch verschärft werden könnten, um umfassender die Dienste quasi spähen zu lassen?
Wenn es um Wünsche ginge, kann ich Ihnen hier viel erzählen. Wir sind im guten Austausch, auch was Sie mit der Vorratsdatenspeicherung angesprochen haben, mit den anderen Häusern innerhalb der Koalition. Da gibt es aber nichts Neues, was ich Ihnen mitteilen kann.
Herr Jolkwa.
Ja, nochmal zu dieser Gruppe in Deutschland. Sagen Sie, sind das nur Afghanen oder sind das auch Ausländer aus den zentralasiatischen Staaten? Also Tadschiken oder Kirgisen, Usbeken? Das wäre die eine Frage. Und die zweite wäre, auf welchem Wege sind Sie nach Deutschland gekommen? Ist das vielleicht bekannt? Und wenn ich darf, schon mal die dritte Frage. Wer denn in Betracht gezogen, während der Fußballmeisterschaft, Europameisterschaft, die Grenzkontrollen wieder einzuführen?
Also in Bezug auf die Festnahmen in der vergangenen Woche, da habe ich gesagt, das sind zwei afghanische Staatsangehörige. In Bezug auf die Festnahmen im Juli muss ich offen sagen, dass mir da keine Erkenntnisse hier jetzt vorliegen, welche Staatsangehörigkeiten das waren. Zu den mutmaßlichen Attentätern in Moskau habe ich keine eigenen Erkenntnisse. Vielleicht kann da gegebenenfalls jemand anders hier auf der Bank noch ergänzen. Aber das ist das, was ich sagen kann. In der letzten Woche zwei afghanische Staatsangehörige und wir wissen, dass ISPK ja ein Ableger ist, der aus Afghanistan kommt. Ja, das heißt, nicht, dass alle Attentäter daher kämen, aber das ist das, was ich hier sagen kann. Wie die jeweiligen Attentäter oder die Festgenommenen in der letzten Woche, wie die nach Deutschland kamen, das ist Gegenstand des Ermittlungsverfahrens bei der Generalbundesanwaltschaft. Dazu kann ich mich hier nicht näher äußern. Und was die Europameisterschaft nochmal angeht, Sie kennen das von Großveranstaltungen der letzten Jahre, sei es die letzten Europameisterschaften oder sei es größere Gipfel politischer Art oder dergleichen. Es ist grundsätzlich üblich, dass man zu solchen Großveranstaltungen für einen gewissen Zeitraum vor und danach umfassende Binnengrenzkontrollen einführt. Das ist Gegenstand von Beratung. Und das, also wie gesagt, es ist sehr üblich, dass sowas gemacht wird.
Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen, ja?
Es ist noch nichts notifiziert worden, nein.
Wenn die Frage einmal an Wagner weitergeben, haben Sie Erkenntnisse über die Staatsangehörigkeit der Festgenommenen in Moskau?
Ich habe hier nichts, was über die öffentliche Medienberichterstattung auch hinausgeht.
Dann ist Herr Tuchow dran.
Ich habe mal eine Frage dazu. Die Festgenommenen, da gab es ja auch Gerüchte, dass westliche Geheimdienste Moskau vorher gewarnt haben. Hat der BND dazugehört, vor allen Dingen, wenn Sie sagen, dass in der vergangenen Woche mutmaßliche Mitglieder dieses ISPK in Deutschland festgenommen worden sind. Haben Sie sich gewandt an die Behörden in Moskau? Ist das im Moment überhaupt möglich? Und hat Deutschland zu dem Kreis der westlichen Staaten gehört, die die russischen Behörden haben warnen können?
Also ich kann hier nur was zu den Sicherheitsbehörden im Geschäftsbereich des BMI sagen. Wir kennen auch die öffentlichen Medienäußerungen zu der Warnung durch die Amerikaner. Alles Weitere schaue ich mal vielleicht hier rüber, ob Herr Hebestreiter ergänzen könnte.
Da kann ich nicht ergänzen, aber es gab eine öffentliche Warnung des CIA meines Wissens, die auch so weit öffentlich ging, dass es auch Warnungen an Botschaftspersonal und an dort im Land befindliche Ausländer gegangen ist. Insofern war das nicht nur auf Geheimdienstebene eine geheime Ebene, sondern sehr offiziell und öffentlich. Und die zweiten Teil Ihrer Frage ist, bestehen auch weiterhin auf Arbeitsebene Kontakte nach Russland?
Herr Jess.
Können Sie bestätigen, dass, wie es in der Berichterstattung zu lesen war, ISPK-Mitglieder gab, die sozusagen im Rahmen von Flüchtlingen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind, dass sie sozusagen untergetaucht sind in der großen Zahl der Geflüchteten?
Das kann ich zum jetzigen Gegenstand nicht bestätigen. Ich habe Ihnen insoweit alles gesagt, was ich derzeit sagen kann.
Nachfrage, was konkrete Islamismusgefährderzahlen angeht. Das BKA hat ja Anfang dieses Jahres konkrete Zahlen genannt. Demzufolge wurden Anfang dieses Jahres 483 islamistische Gefährder registriert. Das seien weniger gewesen als im vergangenen Jahr. Da lag die Zahl bei 520. Welche Rolle spielt die absolute Zahl der Gefährder bei der Gefahreneinschätzung?
Ja, das habe ich versucht darzustellen, dass es nicht um irgendwelche hypothetischen Zahlen geht, sondern dass es insgesamt darum geht, dass die Sicherheitsbehörden wachsam sind. Und das sind sie. Und das habe ich hier ausgeführt und dabei würde ich es gerne belassen.
Kollege.
Gerade so ein Ereignis wie jetzt in Russland führt sich auch dazu, dass in Deutschland wieder Bürgerinnen und Bürger beunruhigt sind. Klar, die Standardantwort ist da immer, wir lassen uns nicht die Freiheit nehmen, zum Beispiel zu Weihnachten auf Weihnachtsmärkte zu gehen und auch auf Großveranstaltungen. Hat das BMI trotzdem Empfehlungen für das Verhalten an die Bürgerinnen und Bürger in so einem Zusammenhang, wenn sie Sorge haben, wenn sie Ängste haben?
Ich glaube, oder ich versuche es noch einmal in der Form zu sagen, wie ich schon gesagt habe. Das Phänomen ist kein neues. Und die Sicherheitsbehörden von Bund und Länder sind sehr wachsam, sind gut ausgestattet und haben diese Gefährdung im Blick. Und das zeigen nicht zuletzt die Maßnahmen gegen ISPK, die es in der Vergangenheit unter anderem in Deutschland gegeben hat. Und insoweit glaube ich, können wir alle ein gutes Gefühl haben.
Herr Steiner nochmal.
Teile dieser Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern. Ich frage trotzdem nach etwas anderem. Herr Wagner, gibt es irgendwelche Erkenntnisse über deutsche Staatsbürger, die möglicherweise in Moskau mit betroffen sind?
Wir haben keine Hinweise, dass deutsche Staatsangehörige betroffen sind.
Frau Abbas. Das hat sich erledigt. Herr Ratz. Da sind Sie, jetzt habe ich.
Herr Funke, zu den Grenzkontrollen nochmal. Das hat die Ministerin ja auch schon angekündigt, also 2 Wochen vor Beginn und eine Woche danach. Können Sie da nochmal ein bisschen erklären konkret, was da geplant ist, welche Art von Grenzkontrollen?
Nein, das kann ich eben tatsächlich noch nicht, weil das fachlich jetzt noch nicht ausgearbeitet ist. Das ist, mir ist auch bekannt, dass sie bei ihrem Besuch in Prag das gesagt hat. Es ist aber so, dass noch nichts konkret notifiziert wurde. Ich kann nur ganz allgemein sagen, dass üblicherweise bei solchen Großveranstaltungen an allen Grenzübergängen kontrolliert würde. Sie wissen ja, wir haben derzeit vorübergehend notifizierte Binnengrenzkontrollen an den Landgrenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz. Das würde bedeuten, dass man das ausweiten könnte. Aber auch hier möchte ich derzeit noch nicht spekulieren, weil eine konkrete Entscheidung noch nicht getroffen wurde.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex Terrorwarn? Herr Jessen. Welche Rolle spielt bei der Gefahreneinschätzung die, sagen wir mal, Ausgangslage und Motivation der jeweiligen terroristischen Attacken? In Deutschland ist die Zunahme der Gefahr, ja, soweit ich weiß, argumentativ begründet mit der Situation in Palästina vor allem, während bei den russischen Anschlägen wohl eher Syrien eine Rolle spielt. Sind das relevante Faktoren oder sagen Sie, Islamismus ist Islamismus und jeder Islamismus hat das gleiche Gefahrenpotenzial?
Also zu Moskau möchte ich mich nicht an Spekulationen beteiligen. Dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor. Ich kann für Deutschland noch einmal sagen, dass natürlich insbesondere seit dem 7. Oktober letzten Jahres die islamistische Szene noch einmal insgesamt stärker in den Fokus gerückt ist. Das hat sicherlich schon auch damit zu tun, ja.
Wenn ich dann noch konkret nachfragen darf, Hamas-Mitgliedschaft ist in Deutschland verboten seit dem 7. Oktober. Gibt es ein ähnliches Verbot auch für ESPK-Mitgliedschaft oder versteht sich das von selbst, weil es eben eine terroristische Vereinigung ist?
Also auch hier, um jetzt nichts Falsches zu sagen, müssten wir das gegebenenfalls nachreichen. Aber mir ist nicht bekannt, dass es eine Vereinsstruktur oder eine feste Struktur ESPK in Deutschland gibt. Aber selbstverständlich als terroristische Vereinigung ist das strafbewehrt, insbesondere wenn man eine konkrete Anschlagsplanung vorhat.
Herr Grimm.
Ich hätte noch eine Frage an Sie, Herr Funke. Welche Verbesserungen oder verschärften Maßnahmen sind eigentlich oder welche Lehren sind eigentlich aus dem Weihnachtsmarktattentat in Berlin gezogen worden? Seinerzeit war der Attentäter auch auf dem Schirm der Dienste, ist dann aber entwischt und konnte dieses schreckliche Verbrechen begehen. Welche Lehren hat der Sicherheitsapparat seinerzeit daraus gezogen?
Sie können davon ausgehen, dass solche schrecklichen Anschläge wie damals logischerweise aufgearbeitet werden, dass sich die Sicherheitsbehörden von Bund und Länder da näher zu mit befassen, dass entsprechende Konsequenzen auch gezogen werden. Möchte mich aber zu, das sind ja dann letzten Endes operative Maßnahmen, insbesondere der Nachrichtendienste oder der Polizeibehörden, dazu möchte ich mich hier nicht näher äußern.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir mal zum Komplex Straßenwegeabgabegesetz. Frau Westermann, Sie hatten mir das Thema zu. Bitte schön.
Vielen Dank, Westermann von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Ich habe eine Frage an das Verkehrsministerium. Und zwar durch die Anrufung des Vermittlungsausschusses. Inwiefern sind Finanzierungen der Korridorsanierungen gefährdet, sowohl was die Riedbahn angeht, als auch den Korridor zwischen Hamburg und Berlin, als auch den in NRW?
Grundsätzlich gibt es keine Gefährdung der Vorhaben, die wir angestoßen haben und die die Bahn jetzt verfolgt. Natürlich ist es das verfassungsmäßige Recht der Länder, einen Vermittlungsausschuss anzurufen. Und wir bedauern auch diese Entscheidung. Und wir appellieren darauf, dass jetzt natürlich alles Weitere, was auch mit der weiteren Umsetzung der Generalsanierung bei der Bahn zu tun hat, nicht weiter verzögert wird. Aber um auf Ihre Frage konkret zurückzukommen, da gibt es keine Gefährdung. Die Vorbereitungen für die erste Korridorsanierung laufen. Und das ist der aktuelle Stand.
Danke. Herr Thurer dazu? Nee, anderes Thema. Gut. Wunderbar. Herr Polanski, war das auch Ihr Thema? Ähnlich gelagert. Dann machen Sie doch mal gleich weiter an dem ähnlich gelagerten Fall.
Das geht um den Infrastrukturfonds, den Herr Wissing, aber auch Herr Lindner jetzt angedacht haben öffentlich. Herr Lindner gestern im Bericht aus Berlin und Herr Wissing in Zeitungsinterviews. Können Sie mir erklären, zum Verständnis vor allem, was er sich davon verspricht, warum bislang solches Kapital nicht aktiviert werden kann und wie man das aktivieren könnte? Eine gleiche Frage würde sich dann auch an das BMF bitte richten.
Also ich nehme das sehr gerne auf und ordne das einmal allgemein ein. Sie kennen ja die aktuelle Entwicklung, die wir haben bei der Verkehrsinfrastruktur. Wir haben über Jahrzehnte die Verkehrsinfrastruktur auf Verschleiß gefahren. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Wir haben Probleme bei der Schiene, wir haben Probleme bei den Straßen, insbesondere bei den Brücken. Und das ist natürlich ein Zustand, den wir jetzt auch aktiv angehen, wo ganz viel passiert. Und wichtig ist hier auch, dass wir jetzt gerade in der aktuellen Haushaltsphase ausfinanziert sind. Also wir haben die Mittel, die wir brauchen, um kurzfristig die Maßnahmen anzugehen, die wir uns vorgenommen haben. Aber Infrastrukturinvestitionen und Infrastrukturerhaltung sind natürlich eine langfristige Aufgabe. Und das, was Bundesminister Wissing da ins Spiel gebracht hat, einen Infrastrukturinvestitionsfonds, das ist im Prinzip zu verstehen als ein Anstoß für eine Debatte, wie wir unsere Infrastruktur langfristig in einer langfristigen Perspektive erhalten können und sichern können. Und diese Debatte müssen wir führen. Das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir in Zukunft genügend Geld haben. Und ganz klar ist aber auch, und das möchte ich an dieser Stelle eben auch klarstellen, dass wir, was die aktuelle Situation angeht, genügend Mittel zur Verfügung haben. Aber wir sollten uns grundsätzlich auch darüber Gedanken machen, wie wir unsere Infrastruktur langfristig finanzieren können.
Ist das BMF noch?
Da kann ich keine Ergänzung vorzunehmen.
Aber können Sie erklären, dass die Idee ist ja, dass Geld, das jetzt Versicherungen haben, also Milliardenbeträge, dass die dann auch in irgendeiner Weise aktiviert werden, dass die überhaupt, ich glaube, rechtlich ist es gar nicht so einfach möglich, dann auch, ja, dass das in so einen Fonds fließen würde. Können Sie das nochmal ein bisschen erläutern, rein technisch? Also, weil, da tun Sie doch einige Fragen auf.
Ja, aber das müssten Sie ans BMDV dann auch richten.
Bitte? Bitte.
Das müssten Sie dann bitte auch ans BMDV richten.
Aber Sie haben, Herr Lindner hat das doch gestern in einem Bericht aus Berlin auch
Herr Lindner hat sich gestern positiv zu der Idee geäußert, aber das ist Zuständigkeit des BMDV.
Also würde es dann nur fürs entsprechende Investitionen im Verkehrsbereich gelten oder auch anderweitig? Also ist ja auch denkbar, dass man im Klimabereich oder was auch immer.
Naja, Sie sprechen das Thema der Finanzplanung für die kommenden Jahre an, unter anderem. Und dort sprechen die zuständigen Ressorts.
Herr Steiner, wollen Sie es versuchen? Bitte schön.
Ja, da möchte ich dann doch ganz gerne wissen, Herr Hebestreit, was denn der Kanzler von diesem Vorhaben hält. Ich hatte bislang so verstanden, dass Straßen, Schienen etc. pp. Entweder von Betreibern oder eben vom Bund eigentlich oder von den Ländern oder Kommunen entsprechend zu finanzieren wären auskömmlich. Was ist von dieser Idee zu halten?
Ja, im Augenblick ist es, glaube ich, Beginn einer Debatte, die der Verkehrsminister jetzt angestoßen hat. Dazu hat sich der Finanzminister am Wochenende auch geäußert. Ich glaube, wenn man das Ziel beschreibt, dass wir privates Kapital mobilisieren können, um auch die nötigen Ausgaben in die Verbesserung und den Ausbau unserer Infrastruktur umleiten oder hineinleiten zu können, ist das ein Bestreben, was diese Bundesregierung, glaube ich, breit unterstützt. Wie das jetzt sich konkret ausgestalten kann, ob das ein solcher Fonds sein kann und welche Auswirkungen das dann auf all die Fragen, die Sie zu Recht jetzt stellen, hat, das müsste man in einem nächsten Schritt miteinander diskutieren. Insofern würde ich das jetzt ähnlich machen, wie der Finanzminister das gestern gemacht hat, eine gewisse Grundsympathie für eine solche Idee, aber jetzt möge dann auch die Debatte darüber geführt werden und dann kann man sich weiteren Antworten nähern.
Dann vielleicht die Nachfrage an Herrn Pauli an der Stelle. Wenn man privates Kapital an der Stelle einsetzen möchte, dafür gewinnen möchte, dort eingesetzt zu werden, dann erwartet dies üblicherweise Rendite. Wo soll die herkommen?
Ich kann Ihre Frage nachvollziehen und das Erkenntnisinteresse, aber so weit sind wir jetzt noch gar nicht. Es geht jetzt darum, diese Debatte überhaupt erst zu führen. Bundesminister Wissing hat die Debatte angestoßen mit seinem Beitrag und im Rahmen dieser Debatte gilt es, eine Vielzahl von Fragen zu stellen und auch zu beantworten. Aber dafür ist es jetzt zu früh, um zu klären solche detaillierten Fragen.
Herr Jung dazu.
Zum Verständnis, Herr Pauli, warum will der Minister jetzt privates Kapital für, ich sag mal, hoheitliche Aufgaben generieren, wenn er doch in Sachen Schuldenbremse einen Debattenbeitrag leisten könnte? Weil die Schuldenbremse ist ja der Grund dafür, warum, wie Sie gesagt haben, wir jahrelang auf Verschleiß gefahren sind bei der Infrastruktur.
Also hier ist es klarzustellen, dass es nicht darum geht, die Schuldenbremse aufzuweichen. Das ist nicht das Interesse. Es geht vielmehr um eine langfristige Perspektive, die wir einnehmen müssen beim Infrastrukturerhalt und beim Infrastrukturausbau. Und da gibt es jetzt verschiedene Optionen, die sicherlich denkbar sind. Sie sprechen jetzt über einzelne Optionen. Soweit sind wir jetzt und soweit ist der Minister auch noch gar nicht in seinem Beitrag gegangen. Das sind alles Themen, die man ansprechen muss, die man klären muss. Aber ich kann Ihnen jetzt an dieser Stelle zum aktuellen Zeitpunkt darauf keine Antwort geben, wie ich jetzt gerade auch zu Herrn Steiner gesagt habe. Das sind Fragen, die können und müssen wir diskutieren. Aber eine Antwort können wir zum jetzigen Zeitpunkt schon gar nicht eine endgültige geben. Wichtig ist für uns das klare Signal. Die Infrastruktur, die wir haben, die ist wichtig. Das ist ein Standortfaktor. Wir dürfen die Infrastruktur nicht auf Verschleiß fahren. Infrastruktur, eine herausragende Infrastruktur, ist Grundlage für Wohlstand und Wachstum. Und diese Grundlage müssen wir erhalten und weiter ausbauen.
Wird diese Grundlage durch die Schuldenbremse gefährdet?
Ich lasse mich jetzt auf diese Frage nicht im Einzelnen ein. Ich habe jetzt gerade schon erklärt, in welche Richtung es geht und dass es jetzt nicht um die kurzfristige Aufweichung der Schuldenbremse geht, sondern es geht um die große Frage, wie wir langfristig unsere Infrastruktur finanzieren.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Jessen. Was die langfristige Perspektive angeht, verbietet sich eine langfristige Perspektive, die auf privatem Kapital beruhen würde, dann, wenn die Kosten für das private Kapital, also
vor allem Zinsen höher wären als bei einer öffentlichen Kreditaufnahme, wie sie im Rahmen einer sozusagen für Investitionen gelockerten Schuldenbremse erfolgen.
Ist das eine Frage oder ist das eine Feststellung?
Das ist eine Frage. Gut. Die Frage war, verbietet sich die private Generierung dann, wenn? Gut, dann verstehe. War also grammatikalisch in Form einer Frage.
Also ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe und kann jetzt dem inhaltlich nichts weiter hinzufügen.
Schade. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex Investitionsfonds? Frau Westermann noch.
Sie haben zwar schon gesagt, dass Sie konkret eigentlich noch nichts wissen, aber wahrscheinlich ist trotzdem irgendwie schon mal in der Diskussion, vielleicht auch intern im Haus, gefallen, ob das nicht dann auch konträr, also diese Art Fonds, wenn der auch für mehrere Jahre geplant ist, nicht dann doch konträr zum Urteil aus dem November stehen würde, wo ja gerade Überjährigkeit angeprangert wurde. Ist das Thema in der Diskussion oder ist das einer der Punkte, der...
Sie reden gerade über konkrete Inhalte einer Debatte, die wir führen möchten, die wir jetzt gerade erst angestoßen haben. Und das wäre jetzt viel zu früh, hier darauf einzugehen im Einzelnen.
Gibt es weitere Fragen zum Investitionsfonds? Herr Steiner, versuchen Sie es nochmal.
Ja, ich versuche nur eines, Herr Pauli. Wenn Sie sagen, es ist noch viel zu früh, bis wann ist es denn nicht mehr zu früh? Was ist denn Ihr Zeitplan für diese Vorschläge? Bis wann sollen die konkretisiert werden?
Ich habe ja vorhin gesagt, wir sind, was die aktuelle Haushaltssituation sind, sehr zufrieden und ausfinanziert mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Dafür haben wir genügend Geld und wir blicken auch sehr zuversichtlich auf die laufenden Haushaltsverhandlungen und die Debatte richtet sich dann in die weitere Zukunft.
So, jetzt nochmal. Weitere Fragen dazu? Das sehe ich jetzt nicht. Dann ist Frau Abbas mit dem Thema RKI-Berichte dran.
Ja, ich habe eine Frage ans BMG. Das Online-Magazin Multipolar hat Protokolle des RKI zum Corona-Krisenmanagement veröffentlicht. Sind dem BMG diese veröffentlichten Protokolle bekannt? Und was sagen Sie zur Deutung, es sei am 16. März 2020, also im ersten Corona-Jahr, von außerhalb des RKI politischer Einfluss auf die Hochstufung der Risikobewertung für Deutschland genommen worden. BMG ist da drüben, ja.
Also es handelt sich da ja um interne Protokolle des RKI, die wir als BMG inhaltlich nicht kommentieren werden. Was ich aber zur Einordnung sagen kann, ist, das RKI hat da eine fachliche Bewertung der Lage vorgenommen. Und ich weiß nicht, ob Ihnen allen diese Zeit nochmal vergegenwärtig ist, die wir da hatten. Es war der 16.03.2020, einen Tag bevor das RKI öffentlich seine neue Risikobewertung gemacht hat mit einer Pressekonferenz. Der 16.03.2020 war 5 Tage, nachdem die WHO die Pandemie ausgerufen hatte. Die USA haben die Grenzen dicht gemacht. Wir hatten europäische Nachbarländer, die den Notstand ausgerufen hatten. Und in Bergamo waren gerade 4.500 Leute gestorben an Covid. Insofern ist dieses Protokoll keine Verschwörungsgeschichte oder sowas, sondern 16.03. Risikobewertung und am 17.03. PK und an die Öffentlichkeit gegangen. Was zu dieser Schwärzungen zu sagen ist, das ist in solchen Zusammenhängen üblich, dass man auch Mitarbeiter schützen muss. Und also hinter diesem geschwärzten Satz, die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald ein Signal von XY genannt, bekannt wird, steht ein interner Mitarbeiter des RKI. Also so viel zur öffentlichen zur Einflussnahme von irgendwem. Das RKI ist in seinen fachlichen Bewertungen von Krankheiten absolut unabhängig. Das möchte ich hiermit nochmal betonen. Und ja, zu einzelnen Punkten, die da in diesem Protokoll angesprochen sind, möchte ich eigentlich die Bewertung und Interpretation im RKI überlassen. Was ich auch noch sagen kann, ist, dass der Minister sich heute im Laufe des Tages vermutlich noch dazu äußern wird.
Okay, danke.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Fangen wir mal mit Herrn Grimm an. Da sind Sie. So, ja.
Ich hätte noch eine Nachfrage dazu, und zwar richtet sie sich an Herrn Hebestreit. Herr Hebestreit, in diesem Zusammenhang kommt das Thema Corona nochmal auf. Immer wieder wird gefordert, es bräuchte eine größere gesellschaftliche Aufarbeitung dieser schwierigen Jahre für die gesamte Gesellschaft. Ist sowas angedacht, das nochmal von der Bundesregierung anzuschieben?
Ich glaube nicht, dass das von der Bundesregierung der Anschub kommen würde oder kommen sollte, sondern wie das üblich ist in solchen Fällen, wäre das aus der Mitte des Parlaments, wenn man das Gefühl hat, man möchte das nochmal genauer beleuchten. Ich finde es auch gut, sich auch nochmal all die Zeitabläufe zu vergegenwärtigen. Wir hatten es ja jetzt bei dieser Frage mit der ganz, ganz frühen Phase der Pandemie zu tun, die uns dann ja viel länger beschäftigt hat, als wir das alle uns haben vorstellen können. Der Erkenntnisgewinn war höher und wuchs. Und auch, wenn man sich das heute zurück erinnert, 4 Jahre später, das ist ja ziemlich genau, haben wir es alle noch ein bisschen in den Kleidern. Und manch einer auch noch neben den Opfern, die es gegeben hat, auch denjenigen, die noch an den Folgen von Long-Covid und ähnlichem leiden, aber natürlich auch diejenigen, die noch zu leiden haben unter den Folgen, die Maßnahmen erbracht haben. Und insofern gibt es da keinerlei Tabus, aber das wäre eher etwas, was aus der Mitte des Parlaments kommen würde und nicht von der Bundesregierung verordnet.
Frau Kollegin?
Ja, ich müsste auch noch mal nachfragen, wenn man einzelne Auszüge aus diesen Protokollen liest, dann gewinnt man den Eindruck, dass die Basis der Entscheidungen, die damals getroffen wurden, nicht so wissenschaftlich fundiert waren, wie der Eindruck erweckt worden ist damals. Was sagen Sie denn dazu? Also vielleicht, um es zu konkretisieren, zum Beispiel in Bezug auf die Masken, auf die Wirkung von Lockdowns, auf die Schulschließungen. Und ich glaube, an einer Stelle fällt auch der Vergleich mit einer Grippewelle. Vielleicht können Sie das erörtern.
Frau Slavik, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass ich zu einzelnen Punkten hier als BMG nicht Stellung nehmen möchte, sondern die Interpretation des internen Protokolls des RKI überlasse ich dem RKI.
Aber die politischen Entscheidungen hat ja zum Beispiel auch das Ministerium getroffen.
Ja, dazu zur politischen Sache wird sich der Herr Minister heute noch äußern.
Frau Abbas.
Ja, würde das Ministerium bzw. die Bundesregierung, würden Sie das begrüßen, wenn der Bundestag sich mit diesem Komplex im Rahmen einer Enquete-Kommission befassen würde?
Die Frage ist, ob eine Enquete-Kommission das Richtige ist und wie weit da ein Erkenntnisgewinn zu erwarten ist. Aber ich würde das jetzt, also würde dem Gesetzgeber oder ja der Legislative da keine Vorschriften machen wollen.
Vorschriften nicht, aber haben Sie nicht...
Ja, manchmal, Impuls, wenn wir hier was sagen, dann klingt das schon so wie eine Handlungsanleitung. Ja. Das würde ich in dem Fall gerne mir ersparen.
Okay. Und das Gesundheitsministerium?
Der Minister hat in der Vergangenheit oft betont, dass wir bereits Lehren aus der Pandemie gezogen haben. Wir haben den Pandemic Fund errichtet. Wir haben ein Meldesystem etabliert. Wir haben den ÖGD gestärkt, massiv gestärkt. Und haben natürlich auch festgestellt, dass Strukturen verbesserungswürdig sind und gehen das jetzt an. Ich sag nur Digitalisierungsgesetze, Krankenhausreform etc. Und wir halten eine Enquete nicht für sinnvoll. Im MoMA letzten Freitag hat der Minister dazu auch nochmal was gesagt.
Ja, oder Untersuchungsausschuss, eben eine Form der Aufarbeitung.
Wie gesagt, ich verweise auch mal ans Ministerwort im MoMA.
Herr Schmidt-Denker.
Ja, auch noch mal ganz kurz dazu. Also kann ich jetzt da eine Dissonanz erkennen zwischen BMG und dem Kanzler?
Nein.
Weil Herrn Hebestreit habe ich so verstanden, dass er einer parlamentarischen Aufarbeitung jetzt nicht negativ gegenübersteht. Aber der Minister, Sie haben es erwähnt, hat ja explizit gesagt, das sei nicht notwendig. Also wie ist denn
das? Er hält es nicht für sinnvoll.
Aber nicht sinnvoll. Herr Hebestreit...
Erstmal sind wir hier auf dieser Regierungsbank immer einer Meinung und im Zweifel kann man das jetzt semantisch auseinandernehmen. Und ich glaube, wenn es aus der Mitte des Parlaments eine solche Initiative gäbe, wäre der Bundesgesundheitsminister da genauso für zu haben wie auch der Bundeskanzler. Aber wie gesagt, das müsste aus der Mitte des Parlaments kommen und müsste die nötige Mehrheit befinden. Man sollte sich aber auch nochmal genau über die Erkenntnis, die man dabei gewinnen kann und gewinnen will, nochmal vergegenwärtigen, bevor man einen solchen Prozess aufruft.
Herr Jessen dazu?
Ja, zur Frage, warum der Minister eine solche Aufarbeitung für nicht sinnvoll hält. Der Minister selbst hat ja, wie auch andere, sowohl Politiker als auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, darauf hingewiesen, dass Entscheidungen getroffen wurden, die man heute oder zu einem späteren Erkenntnisstand so nicht wieder treffen würde. Das ist die Frage der Angemessenheit und des Wissensstandes bei Entscheidungen. Warum, was spricht dagegen, zu sagen, wir legen in einem transparenten Prozess offen, warum wir wann welche Entscheidungen getroffen haben? Das wäre doch kongruent mit der späteren Erklärung, wir haben Entscheidungen getroffen, die wir heute so nicht wieder treffen würden. Warum spricht der Minister sich dagegen aus?
Herr Jessner, ich werde den Minister jetzt nicht interpretieren. Er hat dazu, genau diese Frage ist ihm gestellt worden am Freitag und darauf würde ich nochmal verweisen, dem ist nichts hinzuzufügen.
Herr Polanski dazu? Hat sich erledigt. Gibt es weitere Fragen zu den RKI-Berichten? Das sehe ich nicht. Dann ist gleich auf meiner Liste Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
Ja, ich wollte mein Thema Nahost aufmachen. Herr Wagner, UNRWA hat gestern mitgeteilt, also der UNRWA-Chef, dass Israel den Zugang UNRWAs in den Norden Gazas komplett abgeriegelt hat. Ist das auch erstens Ihr Stand und zweitens, wie reagiert die Bundesregierung darauf?
Vielen Dank, Herr Jung. Wir haben die Äußerungen von Herrn Lazzarini zur Kenntnis genommen. Ich habe jetzt noch keine eigenen Erkenntnisse, um die hier einzuordnen.
Haben Sie denn eine Einschätzung, was das bedeuten würde, wenn UNRWA den Zugang zu Nordgaza verliert?
Naja, Herr Jung, Sie wissen ja, dass wir uns sehr intensiv dafür einsetzen, dass mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen und zu den Menschen in Gazastreifen kommt. Wir tun das gegenüber der israelischen Regierung, wenn es darum geht, zum Beispiel sozusagen dafür einzutreten, dass über die Grenzübergänge mehr Hilfe auf dem Landweg kommt, da keinen Stein umgedreht zu lassen, um zu schauen, dass man die Lieferungen, die notwendig sind, intensiviert. Sie wissen, dass wir ja gemeinsam mit den Jordaniern und jetzt ja auch mit den Franzosen Airdrops durchführen, sogenannte Airdrops, sprich Hilfslieferungen über Gaza abgeworfen werden. Und es wird ja auch gesprochen über einen Seekorridor. Wir haben das ja hier schon umfangreich thematisiert. Insofern ist es natürlich sozusagen jede Nachricht, die den Anschein erweckt, dass sich die ohnehin ja zu geringe humanitäre Hilfe nochmal reduziert, ist natürlich keine gute und insofern bleiben wir da in unseren Bemühungen, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza kommt, sehr dran. Sie wissen, dass die Außenministerin sich im Moment in der Region aufhält, in Ägypten im Moment ist und das ist natürlich auch Teil der Gespräche, die sie da führt.
Ja, bitteschön. Wo bin ich denn? Da, jetzt habe ich es auf Ignia.
Herr Wagner, Sie haben keine Einschätzung. Glauben Sie den Äußerungen von Lazzarini nicht? Also wenn er jetzt sagt, dass Israel keine Hilfsleistung reinlässt, lügt er aus Ihrer Sicht?
Herr Tovignier, es geht ja hier nicht um Glauben oder Lügen oder verbale Einschätzungen. Es geht darum, dass mehr Hilfe zu den Menschen nach Gaza kommen muss. Und wir sind in enger Abstimmung mit unseren internationalen Partnern, mit den Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Insofern schauen wir uns die Sache an.
Zusatz?
Ist es aus Ihrer Sicht akzeptabel, dass Israel den Nordgaza jetzt ganz schließt, dass da keine Hilfsleistung reinkommt? Aus Sicht der Bundesregierung jetzt?
Herr Tafignier, ich habe ja gesagt, wir schauen uns diese Meldung an. Ich kann Ihnen jetzt hier noch keine Einschätzung dazu kundtun. Ich habe aber auch gesagt, dass es unsere große politische Priorität ist, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt und dass die Menschen im Gazastreifen versorgt werden. Das ist ja auch eine Vorgabe des humanitären Völkerrechts an die israelische Regierung.
Herr Jung.
Herr Bestreit, wie reagiert denn der Kanzler jetzt auf die letzten Tage? Er hat ja letzte Woche in Jerusalem noch klargestellt, dass er sagte ja, wir können da nicht zugucken, dass die Menschen Hungerstod sterben. Jetzt ist die nächste Entwicklungsstufe, dass UNRWA den Hauptteil der humanitären Versorgung dort leisten, keinen Zugang mehr haben. Ist das ein Schlag ins Gesicht an Herrn Scholz Worte?
Ich würde das jetzt nicht auf eine persönliche Ebene ziehen. Richtig ist, dass der Bundeskanzler nicht nur in Jerusalem sehr klare Worte in Beisein des israelischen Ministerpräsidenten, was die humanitäre Versorgung und die Notwendigkeit einer Verbesserung der humanitären Versorgung in Gaza angeht, gesprochen hat, sondern auch vergangene Woche Donnerstag und Freitag hat sich der Europäische Rat in Brüssel getroffen und hatte auch erstmalig sehr klare Entschließungen getroffen, was die humanitäre Hilfe angeht und was auch die Verantwortung Israels dafür angeht. Und das ist etwas, was dem Bundeskanzler wichtig gewesen ist. Und insofern bleiben wir da dran. Die Außenministerin ist im Augenblick in der Region, führt dort die Gespräche weiterhin. Also es fehlt nicht an unserem Beharren darauf, dass die Situation in Gaza furchtbar ist und humanitär deutlich verbessert werden muss. Und es bleibt auch dabei, dass wir weiterhin davor warnen, vor einer groß angelegten Bodenoffensive auf Rafah.
Herr Wagner, hat denn die Bundesregierung mittlerweile eigene Einschätzung, ob sich Israel an die Vorgaben des Internationalen Gerichtshofs von Ende Januar hält? Ich meine, Israel hat einen Monat lang Zeit, das umzusetzen. Nach allen Erkenntnissen haben sie nicht mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelassen, sondern weniger, also das ist das Gegenteil von dem, was eine der vorläufigen Maßnahmen des EGH war.
Herr Jung, das ist ja erstmal eine Frage, die sich an den EGH richtet. Das ist ja eine Vorgabe des EGHs gewesen. Sie wissen, dass Israel dem EGH ja dazu berichtet hat. Und wir werden jetzt mal sehen, wie der EGH sich dazu einlässt.
Herr Kollege.
Die USA haben Konsequenzen nicht ausgeschlossen im Falle einer Militäroffensive auf Rafah. Schließt die Bundesregierung Konsequenzen aus, falls Israel auf Rafah angreift?
Zu hypothetischen Fragen äußern wir uns hier ja selten oder gar nicht. Und das würde ich auch in diesem Fall so machen. Ich glaube, unsere Position haben wir sehr deutlich gemacht.
Frau Lehmann.
Dann will ich noch mal nachfragen, warum belässt es die Bundesregierung bei Appellen und schließt Konsequenzen bisher aus?
Ich finde das so etwas schwach, wenn man sagt, ihr macht ja nur Appelle. Also so funktioniert Diplomatie in der Regel, dass wir appellieren, dass wir mit unseren engsten Freunden, und Israel ist einer der engsten Freunde Deutschlands, das klare Wort sprechen. Das hat der Bundeskanzler, ich glaube, Sie waren sogar dabei, Frau Lehmann, vergangene Woche in Israel gemacht. Die Außenministerin ist zwischen, glaube ich, zum sechsten Mal in der Region und spricht da sehr klare Worte. Also wir befinden uns im ständigen Kontakt und das ist uns wichtig und das gehört sich auch für Freunde, dass sie dann vor allem hinter verschlossenen Türen Klartext sprechen, und so tun wir das auch. Und gleichzeitig kann sich Israel darauf verlassen, dass wir an seiner Seite stehen. Das ist der Teil, den wir hier öfter auch schon behandelt haben, was mit dem Wort Staatsräson umschrieben ist, und das gilt.
Herr Jessen.
Warum kann aber als mutmaßlich allerengster Freund Israels die USA öffentlich, halb öffentlich verkünden, dass sie Konsequenzen, praktische Konsequenzen über Appelle hinaus nicht ausschließt? Und warum kann Deutschland sich da nicht ähnlich erklären?
Ich glaube, die Grundlage der Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, die auch ganz stark im Holocaust zu suchen sind, ist etwas sehr Eigenständiges. Und das sollte man bei all den Überlegungen, die man anstellt, nie vergessen, Herr Jessen.
Herr Wagner, wird die Außenministerin sich heute öffentlich so erklären, dass sie einen Stopp von Hilfslieferungen nach vor allem Nordgaza für nicht akzeptabel hält?
Herr Jessen, es wäre ja unüblich, wenn ich jetzt anstelle der Außenministerin sozusagen das Wort vorab. Die Außenministerin wird sich heute noch gegenüber der Presse erklären. Insofern möchte ich Ihren Worten da jetzt nicht vorgreifen.
Herr Jung nochmal.
Und nochmal das Palästinensergebiet zu wechseln. Westbank, da steht ja die größte Aneignung seit über 30 Jahren auf Programm laut Auswärtigem Amt mit über 800 Hektar Land. Sie haben das bisher jetzt wieder auf das Schärfste verurteilt gestern. Dabei bleibt es aber wie immer, ja. Also Verurteilung, aber ansonsten geht alles so weiter.
Vielen Dank,
hat
Herr Jung.
Hat ja bisher nicht geholfen. Ne?
Sie sprechen an auf die Ankündigung, die es da vom israelischen Finanzminister gab. In der Tat ist es so, wie Sie gesagt haben, dass wir uns dazu ja auf der Plattform X eingelassen haben. Wir verurteilen diese Ankündigung aufs Schärfste. Der Siedlungsbau verletzt internationales Recht. Auch wenn da jetzt auf diesem konfiszierten Land vorerst keine Siedlungen geplant sind, würde die Aneignung von 800 Hektar Land aber im Westjordanland die aktuelle Lage nur mit weiteren Spannungen befeuern. Insofern fordern wir die israelische Seite auf, diese Ankündigung zurückzunehmen und nicht umzusetzen.
Nur mal eine Nennfrage. Gab es jemals außer der Verurteilung dieser Maßnahmen und Ankündigung von Maßnahmen in der Westbank seitens der Israelis jemals mehr als das?
Naja,
also, Herr Jung, also praktische Konsequenzen?
Ich kann Sie ja daran erinnern, dass es vor kurzem erst eine Entscheidung auf politischer Ebene innerhalb der EU gab, gegen gewalttätige Siedler jetzt mit Sanktionen voranzugehen.
Das ist aber was anderes. Das ist ja, gewalttätige Siedler kämpfen und handeln ja nicht im Namen der israelischen Regierung. Das ist ja Regierungsprogramm.
Was ich zu dieser Entscheidung oder zu dieser Ankündigung des Finanzministers zu sagen hatte, habe ich gesagt.
Bitte schön, Herr Kollege.
Also nochmal die Frage, die Ankündigung, also dass die gewalttätigen Siedler sanktioniert werden. Aber Israel wird nicht sanktioniert. Also wie wollen Sie den Siedlungsbau stoppen?
Unsere Haltung ist sehr klar. Der Siedlungsbau ist illegal und völkerrechtswidrig. Und wir haben dazu eine sehr klare Haltung, die wir auch immer wieder mit unseren israelischen Partnern teilen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Thurau mit einem neuen Thema dran. Jetzt.
Wagner, Präsidentschaftswahl in Senegal am Wochenende, ohne größere Zwischenfälle, auch ohne Gewalt und ganz offenbar nach dem jetzigen Auszählungsstand mit einem Sieg der Opposition. Gibt es da schon eine Bewertung oder Einschätzung von Seiten des Auswärtigen Amts?
Vielen Dank, Herr Thurau. Wir begrüßen die Wahlen, die ja gestern offenbar friedlich verlaufen sind. Sie wissen, dass die Auszählung der Stimmen zur Stunde ja noch andauert. Insofern ist es jetzt hier nicht an uns, etwaige Zwischenstände zu kommentieren. Wenn meine Informationen richtig sind, wird ja das offizielle vorläufige amtliche Endergebnis des ersten Wahlgangs am 29. März verkündet.
Weitere Fragen zur Präsidentschaftswahl in Senegal? Sehe ich nicht. Dann ist Herr Ratz dran mit einem neuen Thema.
Ja, vielen Dank. Frage ans Wirtschaftsministerium. Es geht um den Resilienzbonus für die Solarindustrie. Da hat der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt gestern Abend gesagt, das sei gescheitert und vom Tisch. Können Sie was dazu sagen?
Also Sie sprechen die parlamentarischen Beratungen zum Solarpaket 1 an. Da muss ich an dieser Stelle auf das Parlament verweisen.
Gibt es weitere Fragen zu Nachfrage, Herr Ratz? Weitere Fragen dazu? Das sehe ich auch nicht. Frau Kollegin, Sie stehen auf meiner Liste und sind Sie jetzt dran.
Ja, ich hätte noch eine Frage in Sachen Ukraine ans Verteidigungsministerium. Die Ukraine hat offensichtlich zunehmend Schwierigkeiten mit der Luftabwehr russischer Angriffe. Gibt es irgendwas, das man kurzfristig tun könnte, um die Ukraine weiter zu unterstützen? Oder haben wir noch ein Patriot-System übrig? Kann man irgendwas machen? Danke.
Ich verweise da auf das, was in der letzten UDCG geschnürt worden ist. Wir prüfen laufend auch aktuelle Möglichkeiten. In diesem Fall hat es dann die Artillerie betroffen, dass wir aus dem eigenen Bestand nochmal Munition liefern. Und sofern das auch für Flugabwehrmunition in den vielfältigsten Varianten gelten könnte, würde ich das hier sagen. Oder das wird dann auch in das Paket mit aufgenommen. Derzeit habe ich da aber nichts mitzuteilen.
Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Schmidt-Denker auf meiner Liste.
Hat sich erledigt, danke.
Hat sich erledigt und Herr Steiner mit einem Thema.
Ja, Herr Funke, nach dem vorläufigen Scheitern des OZG, der Reform des OZG im Bundesrat, was bedeutet das aus Sicht BMI für die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen in Deutschland? Gibt es jetzt noch irgendeine Möglichkeit, die vielleicht auch die Ministerin ergreifen kann, um eben hier doch irgendwann voranzukommen?
Ja, vielen Dank, Herr Steiner. Das ermöglicht mir nochmal auf die Äußerung der Ministerin einzugehen, die sie am Freitag, nachdem das Onlinezugangsgesetz keine Zustimmung im Bundesrat erhalten hat, einzugehen. Sie hat gesagt, es ist sehr bedauerlich, dass die unionsgeführten Länder im Bundesrat im OZG 2.0 heute nicht zugestimmt haben. Die unionsgeführten Länder halten damit die weitere Digitalisierung und Modernisierung unseres Staates auf. Damit handeln sie klar gegen die Interessen ihrer eigenen Kommunen und vor allem gegen die Interessen der Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen. Sie hat auch gesagt, dass sie dem Kabinett vorschlagen wird, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Und da kann ich mitteilen, dass es angedacht ist, bereits relativ kurzfristig, Anfang April, das dem Bundeskabinett vorzuschlagen, die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung laufen dazu, sodass wir weiterhin alles dafür tun werden, damit das Gesetz doch noch das Leben entdeckt.
Nachfrage dazu. Es ist jetzt ja keine Überraschung gewesen, dass die Länder nicht begeistert sind, dass die Kommunen nicht begeistert sind. Was ist schiefgelaufen auf dem Weg der Vorbereitung dieses Gesetzes, dass man die Länder nicht rechtzeitig an Bord geholt hat oder die Kommunen nicht rechtzeitig an Bord geholt hat?
Also da müssen Sie die unionsgeführten Länder fragen, warum sie letzten Endes nicht zugestimmt haben. Es lag am Freitag ein relativ umfassendes Kompromissangebot auf dem Tisch, inklusive auch einer Protokollerklärung, wo nach meinem Kenntnisstand auf nahezu alle inhaltlichen Punkte der Länder eingegangen wurde. Das hat den Bundesrat nicht überzeugt, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und jetzt werden wir versuchen, dass im Vermittlungsausschuss wir zu einer guten Lösung für alle kommen.
Gibt es weitere Fragen zum Online-Zugangsgesetz? Sehe ich nicht. Dann ist Herr Ratz dran mit einem neuen Thema.
Ja, vielen Dank. Noch eine Frage ans Justizministerium. Geht es um die Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Das kam am Freitagnachmittag noch als PM von Ihnen. Können Sie sagen, bis wann da mit dem Kabinettsbeschluss zu rechnen ist und wann das dann in Kraft tritt?
Noch kein Mikro.
Doch, geht. Das Licht ist kaputt.
Das Licht ist kaputt, okay. Also wir haben es jetzt erst...
Wer das anmahnen...
Kann ja hier ein Schild hinmachen. Also wir haben das ja erst in die Länder- und Verbändeanhörung gegeben. Und da kann ich Ihnen jetzt noch keinen Zeitpunkt nennen, wann denn der Kabinettstermin anstehen könnte. Länder und Verbände haben jedenfalls bis zum 9. April 2024 Zeit, Stellung zu nehmen. Und dann wird man weitersehen.
Okay. Danke.
Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Junge auf meiner Liste mit einem neuen Thema.
Ja, nur eine kurze Frage an den Hebestreit. Ob es eine Reaktion aus dem Kanzleramt gibt zum Vorschlag des Oppositionsführers Merz, einen Neuwahltermin für Mitte September, falls die Ampelkoalition auseinanderbricht, zu terminieren? Was hält der Kanzler davon?
Ich glaube, formal müsste das der Bundestag machen. Und nicht die Bundesregierung den Wahltermin wählen. Insofern kann ich Ihnen da keine Aussage zu geben. Ich muss aber auch gestehen, dass ich unter den vielen Wortmeldungen der letzten Tage diese Wortmeldung so nicht wahrgenommen habe.
Hätte der Kanzler Neuwahlen für realistisch oder angebracht wie der Oppositionsführer?
Nein.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Frau Abbas.
Ja, ich habe noch eine Frage ans BMUV, bitte.
Da sind wir mal gerade da.
Hallo. Und zwar hätte heute im EU-Umweltrat die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur beschlossen werden sollen. Das wurde verschoben. Frau Lemke hatte sich dazu schon sehr besorgt geäußert am Freitag. Wissen Sie, wie es mit dieser Verordnung jetzt weitergeht? Ist damit zu rechnen, dass sie jetzt tot ist oder wird das nochmal aufgelegt? Und können Sie vielleicht erklären, warum so starke Widerstände dagegen herrschen? Danke.
Ja, meines Wissens läuft die Umweltratssitzung ja im Moment noch, oder vielleicht ist sie jetzt, ich weiß nicht genau, wo man da jetzt in dieser Sekunde steht, aber insofern kann ich mich während einer laufenden Beratung nicht äußern und Sie fragen vor allem nach Aspekten, die eigentlich der belgischen Ratspräsidentschaft obliegen. Das heißt, die Organisation von Mehrheiten, die Organisation, wann ein bestimmtes Thema auf die Tagesordnung gesetzt wird, obliegt ja immer der Ratspräsidentschaft. Insofern will ich jetzt hier nicht von der Seite bestimmte Kommentare abgeben und Was nicht auszuschließen ist, ist natürlich, dass im Laufe der heutigen Sitzung, auch wenn das offiziell nicht aufgesetzt ist, sich vielleicht durch Gespräche am Rand Erkenntnisse ergeben. Aber auch da würde ich sagen, gilt es erstmal die Sitzung abzuwarten und dann vielleicht die belgische Ratspräsidentschaft zu fragen. Es kann sein, dass die Ministerin, die sich auch nach der Sitzung noch äußern will, vielleicht sich auch dazu nochmal äußern kann. Aber wie Sie schon richtig gesagt haben, sie hat sich sowohl am Freitag bereits vorab geäußert, als auch heute beim Doorstep nochmal. Insofern kann ich das jetzt an dieser Stelle nicht ergänzen.
Ja, okay. Also, aber ist es ja klar, dass das heute nicht beschlossen wird, oder? Oder ist das nicht klar?
Das ist mein Stand, ja. Also ich gehe fest davon aus, da müsste schon also eine bahnbrechende Überraschung eingetreten sein, die ich dann wahrscheinlich hier in der Regierungs-PK sitzend aus dem Ticker erfahren würde.
Ja.
Aber dann können Sie doch sagen, es war ja gar nicht aufgesetzt von der belgischen Ratspräsidentschaft. Insofern gehe ich fest davon aus, dass es eben heute auch nicht behandelt wird bei der Sitzung.
Dann können Sie aber doch jetzt schon sagen, warum die Widerstände dagegen so groß sind. Also das ist ja auch offenbar ein Thema, das der Umweltministerin große Sorgen bereitet.
Ja, also. Lassen Sie mich nochmal so versuchen. Die Ministerin hat sich zur Bedeutung des Nature Restoration Laws sehr klar geäußert, hat, wie Sie ja wissen, ihrer Sorge Ausdruck verliehen und an die Mitgliedstaaten appelliert, eben das Nature Restoration Law von Seiten des Rats doch noch zu ermöglichen. Was aber das Verhalten oder die Mehrheiten im Rat und damit also quasi die Positionen einzelner Staaten betrifft, die möchte ich eben von hier nicht kommentieren, sondern da würde ich Sie bitten, wenn Sie dazu was wissen wollen, sich an die belgische Ratspräsidentschaft zu wenden.
Alles klar. Ja gut, ich meine, Sie müssen ja eigentlich wissen, warum die Widerstände dagegen so groß sind, also was das jetzt behindert.
Nochmal, es ist zum einen gibt es eine laufende Sitzung. Nach Abschluss dieser Sitzung will sich die Ministerin meines Wissens äußern.
Okay.
Ich bin nicht zugegen bei dieser Sitzung und es ist eigentlich auch gute Gepflogenheit, sich während laufenden Sitzungen nicht von der Seite zu äußern. Das andere ist, Sie fragten mich nach Erkenntnissen, aber meine Antwort war ja, dass ich mich mit Blick auf die Zuständigkeit der belgischen Ratspräsidentschaft für das Gewinnen, Herstellen von Mehrheiten eben auch diesbezüglich jetzt nicht von der Seite äußern möchte.
Ja, verstehe dann.
Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es andere Themen noch? Herr Grimbaum.
Ich hätte noch eine Frage an Herrn Hebestreit und an Frau Güttler. Haben oder werden Kanzler und Vizekanzler heute bei der Eröffnung der Batteriefabrik mit Boseln, mit allem, was dazugehört?
Also das läuft zur Stunde jetzt gerade, wird auch Boseln der Bundeskanzler, aber ich gehe fest davon aus, nicht mit allem, was dazugehört, denn aus meiner Jugend erinnere ich mich, dass auch viel Alkohol dazu nötig und verköstigt wurde. Davon gehe ich heute nicht aus.
Dem schließe ich mich an.
Gut, dann sehe ich keine weiteren Wortmeldungen. Bedanke ich mich für heute und wünsche einen schönen Tag.